Herr Dr. Müller-Wohlfahrt, Usain Bolt wollte Ihnen zum Dank und Gold gewonnen hatte, wollte er Ihnen die schenken.
Wenn ich ins Ausland gerufen werde, da habe ich nichts. Kein Ultraschall, kein Kernspin, kein gar nichts. Da habe ich die Hände und muss dann diagnostizieren. Ich bin aber ganz früh zu der Erkenntnis gekommen, die Schulmedizin reicht nicht aus. Haut, Bindegewebe, Faszien, Muskeln. Das Thema gab es in der Ausbildung nicht. Ohne den Körper zu berühren, kann man schon orten, wo ist da was los.
Willkommen zu einer neuen Folge im Halleluja-Podcast. Unsere Mission ist deine Gesundheit. Viel Spaß mit dieser Folge.
Dr. Müller-Wohlfahrt, Sie waren jahrzehntelang in Mannschaftsarzt des FC Bayern und betreuen seit Jahren Weltklasse-Athleten. Wie Usain Bolt. Was hat Sie trotz klassischer schulmedizinischer Ausbildung zu Ihrem ganzheitlichen Ansatz geführt? Man spricht ja von Ihren magischen Händen. Gab es einen Schlüsselmoment oder war es eher eine Entwicklung über Jahre?
Also, ich bin sehr früh ins Geschehen geworfen worden. Ich war 32 Jahre, als mein damaliger Chef, Professor Hofmeister, bei dem ich meine orthopädische Ausbildung erfahren habe, mich zu Hertha empfohlen hat. Hertha BSC war damals Zweiter in der Bundesliga, ein großer Fußballverein. Und ich wurde dann in sehr jungen Jahren dort Arzt, habe mich damals sehr, sehr angestrengt, um zu bestehen. Ich hatte immer Sorge, dass ich das nicht schaffen könnte vielleicht. Habe alles gegeben, bin jeden Tag zum Training. Das war damals die Neuigkeit überhaupt, dass ein Arzt zum Training kommt, zur Mannschaft fährt. Und habe Verletzungen gleich an Ort und Stelle untersuchen können und behandeln können. Und das hat Bayern aufmerksam gemacht. Die haben gesagt, da ist ein Arzt, das wäre einer für uns. Den laden wir mal ein, vielleicht können wir ihn gewinnen. Und so war es dann auch. So, ich bin aber ganz früh zu der Erkenntnis gekommen, die Schulmedizin, die ich gelernt habe, und ich denke mal erstklassig, reicht nicht aus, um Muskelverletzungen, Sportverletzungen im Hochleistungssport abzudecken. Dafür war man nicht ausgebildet, nicht präpariert. Muskelverletzungen waren alle ein und dasselbe, nur der Schweregrad war unterschiedlich. Und ich habe dann später herausgefunden, es gibt so viel unterschiedliche Wesensarten, also strukturelle und nicht strukturelle Muskelverletzungen und da noch wieder Unterscheidungen. Und davon hing ja auch die Therapie ab und die Beheilungsdauer. Das war damals alles ein und dasselbe. Und da habe ich dann Klarheit reingebracht. Das war neu. Das war neben der Spur, neben der Schulmedizin, die dazu nicht imstande war. Und so habe ich eine Alternative aufgemacht, war mehr oder weniger Pionier in der Sportmedizin und habe ja mich dann doch über die vielen Jahre durchsetzen können und habe heute meine Anerkennung weltweit und Erfolge.
Das ist eine absolute Koryphäe. Gab es da einen Schlüsselmoment, irgendwo, wo Sie gesagt haben, okay, Sie merken, da sind die Grenzen der Schulmedizin, weil Sie sind ja Schulmediziner. Und dann waren Sie wahrscheinlich im Feld und haben gemerkt, okay, hier spüre ich was, weil Sie reden ja ganz viel vom Spüren, Sie sind ja Orthopäde.
Sehr genau.
Bringen denen.
Also wenn Sie gründlich diagnostizieren, müssen Sie den ganzen Menschen anschauen. Und dazu gehört aber auch Haut, Bindegewebe, Faszien, Muskeln. Das Thema gab es in der Ausbildung nicht.
Mhm.
Die Haut spielt keine Rolle. Die Haut signalisiert aber manchmal schon Störungen oder Verletzungen. Das Unterhautgewebe noch mal mehr. Da kommt es zu Ablagerungen und Verklebungen. Und die Faszien sprechen auch eine eigene Sprache. Die haben sehr, sehr viele Nervenfaserendigungen. Die Faszien sprechen auch eine eigene Sprache. Und dann kommt die Muskulatur und alles zusammen, die Eindrücke, die man auf dem Weg zur Muskulatur sammelt, die ergeben dann schon so quasi die halbe Diagnose. Ich weiß, ob es eine Blutung gibt, ich weiß, ob eine Entzündung vorliegt. Da kann man die Strahlung ganz gut mit der Hohlhand wahrnehmen. Also wenn irgendwo eine Entzündung ist, dann kann man das mit der Hand schon, ohne zu berühren.
Sie können das
jetzt okay, kann man lernen.
Ja.
Kann man ohne die Haut, ohne den Körper zu berühren, kann man schon orten, wo ist da was los. So, und das muss man schulen, jeden Tag üben. Und dann kriegt man die Sicherheit, sodass ich heute, wenn ich ins Ausland gerufen werde, auch zu großen Namen, großen Sportlern, ich darf jetzt da keine Namen nennen, auch keine Länder, aber das sind weite Reisen teilweise, da habe ich nichts, kein Ultraschall, kein Kernspin, kein gar nichts, da habe ich die Hände und muss dann diagnostizieren. Da erzähle ich gleich auch noch eine kurze Geschichte. Aber das war dann der eigene Weg neben der Schulmedizin. Die Schulmedizin war nicht imstande, uns dafür auszubilden. Das ist heute noch nicht der Fall. Es gibt heute noch keine Weichteildiagnostik oder Lehre für Sportärzte.
Würden Sie sagen, dass eher so das Thema ist zwischen irgendwas intervenieren versus Selbstheilung? Irgendwie das Thema genau verstehen und dann nur Hilfestellungen zu geben?
Oder? Das ist, okay. Das ist mein Grundsatz.
Genau.
Ich arbeite ohne Schmerzmittel, ohne Cortison. Ich möchte Ursachen finden und die Ursachen abstellen und dann, ja, da haben wir ja Fälle, wo jemand Fußschmerzen hat und die Ursache liegt in der Lendenwirbelsäule. Das nützt dann nichts, wenn man den Fuß behandelt, auch mit Cortison und sonst wie das ja oft gemacht wird, bringt nichts. Es kommt wieder, wenn man die Ursache nicht behandelt. Das ist, würde man sagen, mein Anspruch.
Und das ist auch der große Unterschied. Und da ist die Grenze dann sozusagen. Ja. Schulmedizin ist klassisch, wir behandeln es irgendwie
das bleibt dann später auf der Strecke, dass viele Fachärzte für Orthopädie meinen, sie haben ihren Facharzt, sie haben ihre Ausbildung, jetzt reicht's, jetzt können sie alles und bleiben auf dem Niveau stehen. Das ist ein entscheidender Fehler. Man muss ständig in Entwicklung bleiben und ständig dazulernen. Und die Erfahrung ist mehr als 50% im Beruf. Ich bilde mir heute noch ein, dass ich jeden Tag wieder Neues dazu gelernt habe und dadurch auch souveräner werde. Und das wiederum spüren die Patienten, die merken, hier bin ich richtig. Der Mann weiß, was er macht und was er sagt und der kann mir helfen.
Absolut beeindruckend. Man merkt so nicht, aber der Dr. Malo-Wohlfahrt ist 83 Jahre alt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Na, wirklich beeindruckend, auch die Präsenz von Ihnen, wie fit Sie wirken. Sie kommen drüber wie 45. Na, ist wirklich so. Ich habe es extra googeln müssen, weil ich nicht geglaubt habe, als ich dann neben Ihnen stand. Das andere ist nur, ich habe vorhin gehört, dass Sie viel auch mit Wärme machen. Oder Wärme ist immer so ein großer Indikator, auch Aufwärmen im Sport und so weiter und so fort. Dann auch die Übungen unter der Dusche, wie man üben und dann die Wärme in den Muskel bekommen. Ist das sinnvoll? Wo sind da so die größten Hebel allgemein für den Otto-Normal-Menschen, um irgendwie bei Schmerzen, Rückenschmerzen ist natürlich der Dauerbrenner, irgendwie sinnvoll selber was machen zu können?
Ja, die Frage ist ja oft Eis oder Wärme. Mhm. Und ich kann sagen, Eis ist nicht Eis in meinen Augen, sondern Eiswasser. Es gibt zu viele Hautschäden, wenn man mit reinem Eis arbeitet. Ich hatte jetzt einen Patienten mit einem Tennisellenbogen, der hat dann Eis aufgelegt und nochmal und nochmal. Und nach einem Tag stellt sich heraus, er hat Hautschäden. Es ist wie eine Verbrennung. Die Haut hat gelitten, ist ja schwer geschädigt. Also mit Eis umzugehen birgt größere Gefahren als mit Wärme umzugehen. Eis kühlt, Eis nimmt Temperatur, leitet Temperatur ab. Das ist oft angenehm und auch sinnvoll. Ich würde aber abraten, an der Wirbelsäule mit Eis zu arbeiten. Kann man machen, das können aber nur sehr erfahrene Therapeuten. Als Laien würde ich Und den Laien würde ich empfehlen, nur mit Wärme. Da gibt es alte Hausmittel, Wärmeflaschen oder Kissen oder Decken. Mittlerweile gibt es ja auch für die Halswirbelsäule Rollen mit einer Wärmevorrichtung. Das kann man sogar stufenlos regeln. Sowas anwenden und eben entspannen dabei. Wärme hilft entspannen. Und das braucht
man. Das habe ich mir ständig rausgebildet. Da geht es ganz viel um Entspannung.
Ja.
Entspannung reinbekommen, das gestresste oder blockierte Gewebe, was ich da so verstehe, irgendwie zu entspannen, zu lösen.
Ja, mit auch Atmung. Mhm. Also die Atmung, wir atmen fast alle nur flach, zu wenig mit dem Bauch. Also wenn wir mit dem Zwerchfell richtig arbeiten, dann ist der Bauch beteiligt und dann ist die Atmung um ein wesentliches besser und die Sauerstoffversorgung des Körpers und des Kopfes auch damit verbessert. Also man gewinnt Frische.
Mhm. Ja, genau. Spielt bei Ihnen Toxinlast oder solche Themen, die sich die letzten Jahre so verändert haben, wie eben die Toxinlast allgemein in der Welt, spielt es da bei Ihnen in Ihrem Alltag eine Rolle? Versuchen Sie zu entgiften?
Ganz große Rolle. Also ich fühle Übersäuerung oder Ablagerung im Bindegewebe, das kann ich einigermaßen gut ertasten und biete dann den Patienten an eine Entgiftungsinfusion oder auch eine Entsäuerungsinfusion. Das ist die Regel bei uns. Wie oft sehe ich beim Abtasten, dass das Bindegewebe verschlackt ist, kompaktiert ist, dass die Nährstoffe da nicht gut transportiert werden können. Das liegt in der Natur der Sache, der Störung. Und dass ich da helfe, das Gewebe wieder zu öffnen. Durch Entschlackung, durch Entgiftung, durch Entsäuerung.
Machen Sie selber irgendwie die Infusionen oder haben Sie andere Strategien zum Entgiften für sich selber?
Für mich selbst?
Ja. Oder haben Sie hauptsächlich Ernährung oder was ist da Ihre Nummer 1 Strategie?
Ja, ich glaube, das liegt bei uns in der Familie. Meine Frau ist verantwortlich für die Ernährung. Ich glaube, dass wir alles sehr überlegt und klug anstellen und solchen Störungen vorbeugen. Also Entsäuerung ist vielleicht gar nicht notwendig, wenn man balanciert Basensäuren balanciert sich ernährt oder auch genug trinkt und schläft und Bewegung regelmäßig einhält, dass man regelmäßig sich bewegt und am liebsten auch kreislaufbelastend, also durch Fahrradfahren oder Joggen, dass man den Puls mal in Fahrt bringt, das hilft, gesund zu bleiben.
Nutzen Sie Sauna selber für sich oder haben Sie Saunen in sportlichen Anwendungen überhaupt?
Ja, das ist gang und gäbe und das ist mehr oder weniger Pflicht. Also ein Saunabesuch hilft ja auch abzuschalten und zu durchbluten und dann kommt anschließend das Eisbad, das dann nochmal ja, auch Körpertemperatur wieder ableitet, ein überhitzter Körper wird dann schneller auf die Normaltemperatur zurückgeführt und dann kann man auch normal essen und trinken wieder. Also erstmal muss alles wieder auf normal zurückgefahren werden. Also ein Wettkampfsport, ein Fußballspieler, der kommt völlig überhitzt. Dem rate ich ab, was zu essen. Die Leber ist leer, der Glykogenspeicher ist verbraucht. Erstmal runterkommen, Energie sammeln und dann zum Essen gehen.
Sie haben erwähnt, Schlaf spielt bei Ihnen eine essentielle Rolle.
Schlaf ist die beste Gelegenheit zu regenerieren. Im Schlaf verbraucht der Körper die wenigste Energie und die kann dann gespeichert werden in der Leber. Die Leber braucht die Nacht, um wieder Energie zu sammeln und ihre Verdauungsarbeit tagsüber zu gewährleisten. Und genauso ist es mit dem Gehirn. Das braucht Ruhe. Da muss man abschalten können und das geht im Schlaf
verstanden.
Ganz automatisch.
Mhm. Was wir bei unserer Sauna sehen, also bei der Halleluja-Sauna zum Beispiel, dass wir oft die Protokolle fahren von eben 2 Stunden vor dem Schlafen gehen, den Saunagang zu beenden, damit eben der Körper genau das macht, was Sie gerade beschrieben haben, vom Runterfahren. Und dann steigt die Schlafqualität aufgrund von dem, dass die Körpertemperatur weiter sinkt. Können Sie das bestätigen oder haben
ja,
Sie
da habe ich wenig Erfahrung. Mhm. Ich habe genau ein anderes Extrem, das müsste ich eigentlich mal erzählen, sind immerhin Weltmeister und ein großer Sportler, eine große Persönlichkeit, der macht die 100-Grad-Sauna und geht dann ins Eisbad für eine Viertelstunde und geht dann schlafen. Das Bett ist auch gekühlt.
Okay.
Mit Kühlschlangen.
Genau. Kühlen ist halt da dann das Thema.
Ja. Also der hält sich nicht ganz an unsere Empfehlung, aber er hat gute Erfahrungen damit. für mich unvorstellbar. Da sitzt eine Viertelstunde bis zum Hals im Eis. Mhm. Eisklötze, Eiswasser, das ist knapp über 0, 1 Grad vielleicht.
Eine Anekdote.
Und geht dann direkt ins Bett und schläft.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Anscheinend, wenn es funktioniert, sehr genial für die Regeneration. Zum Abschluss eine Anekdote. Usain Bolt wollte Ihnen zum Dank, als er die Weltmedaille, den Weltrekord aufgestellt hat und Gold gewonnen hatte, wollte er Ihnen die schenken. Wie haben Sie da reagiert?
Ja, vorweg war gegangen, dass er 4 Tage vor Beginn der Olympischen Spiele sich verletzt hatte und eigentlich nicht mehr geglaubt hat, dass er teilnehmen kann. Und wenn er dann geschrieben hat, ich war in Frankreich mit der Familie in Urlaub, hat er geschrieben, ich habe das Training abbrechen müssen, ich habe solche Schmerzen, ich konnte nicht weitermachen, was empfiehlst du? Und da wusste ich genau, wenn wir überhaupt noch eine Chance haben, dann muss ich hin, so schnell wie möglich. Und habe alles stehen und liegen lassen und bin zum Flughafen und war am nächsten Morgen in Rio und habe dann behandelt. Da konnte man nicht in die Klinik gehen oder Röntgen oder Kernspin-Untersuchungen machen. Das wäre dann die Überschrift in der Zeitung gewesen, Usain Bolt verletzt. Was ist eine Olympiade ohne Usain Bolt? Da können wir gleich absagen, so ungefähr. Nein, nein. Also das musste geheim gehalten werden. Wir haben ein Apartment gefunden, nicht so ganz nach meinen Ansprüchen. Die Sauberkeit ließ zu wünschen übrig. Ich habe dann mit meinen Händen, um dabei zu bleiben, meinen Händen diagnostiziert, eine Muskelverletzung und konnte sagen, dass nichts gerissen war. Das, darum ging es, dann hätte man keine Chance gehabt, sondern dass es eine Innervationsstörung, eine Übersteuerung war. Der Muskel war bretthart, der war zum Reißen gespannt. Und den habe ich dann locker bekommen und er hat dann teilnehmen können und hat dann 3 Goldmedaillen geholt, über 100, 200 und Staffel. Und hat aus Dankbarkeit dann bei einer Siegerehrung die Goldmedaille hochgehalten und hat gesagt, die gehört meinem Doc, die kriegt mein Doc. Natürlich kann ich sie nicht annehmen. Usain ist gelaufen, ich bin ja nicht gelaufen. Das hat er dann auch begriffen und hat mir dann stattdessen eine wunderschöne Collage geschenkt. Mit dem Trikot von dem Finale und wunderschönen Bildern, die er von uns gesammelt hatte.
Und die Schuhe von ihm, mit denen er dies gelaufen ist, die Schuhe, stehen hier hinter uns.
Das sind Weltrekordschuhe. Ja, da war es genauso. Er ist Weltrekord gelaufen und hat gemeint, dass ohne meine Hilfe er überhaupt gar kein Sprinter geworden wäre. Ja, das sind die Weltrekordschuhe. Dass er ohne meine Hilfe überhaupt kein Hochklassensportler geworden wäre und hat mir dann die Schuhe gebracht nach München und hat die ins Regal gestellt und da stehen sie heute noch. Wahnsinn. Angetastet. Die bleiben im Regal und wenn es mal ein Museum gibt zu Ehren von Usain, dann kommen die da rein, dann kommen die nach Jamaika.
Herr Dr. Müller-Wohlfahrt, eine Riesenehre. Weiterhin alles, alles Gute.
Danke. Dankeschön.
Das war's mit dieser Folge vom Halleluja-Podcast. Wir hören uns nächste Woche.